Kann man mit harter Arbeit den Aufstieg aus der untersten Einkommensschicht schaffen? In Deutschland geht das teilweise nur sehr schwer. Natalia Nepomniascha hat es jedoch geschafft. Aufgewachsen in der Ukraine, kommt sie als 11-Jährige mit ihren Eltern nach Deutschland, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Doch sie merkt schnell, dass viele Türen für sie verschlossen bleiben. Ein Platz auf dem Gymnasium wird ihr als Hartz-IV-Kind verwehrt und nur über Umwege und mit vielen Entbehrungen gelingt ihr schließlich der Uni-Abschluss. Heute arbeitet sie bei einer der weltgrößten Unternehmensberatungen und hat es nebenberuflich als Gründerin von Netzwerkchancen zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ähnlichen Voraussetzungen den sozialen Aufstieg zu ermöglichen. Liebe Natalia, wir freuen uns wirklich sehr, sehr, dass du heute unser Gast bist und wir mit dir über das sehr, sehr wichtige Thema Chancengleichheit sprechen können. Deswegen willkommen bei uns im Podcast. Hello.
Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein und bin gespannt auf eure Fragen.
Moin.
Natalia, dich kriegt man ja wirklich auf LinkedIn vor allem sehr, sehr viel mit. Du gewinnst auch sehr viele Awards mit deinem Engagement und du bist ja eine wahre Vorkämpferin für das Thema Chancengleichheit, Bildungsaufstieg und soziale Diversität, was wirklich super wichtige Themen sind. Und du hast ja, wie gesagt, selber deine eigene Story mit deiner Familie. Kannst du uns einmal berichten, welche Erfahrungen du damals gemacht hast, als du mit deiner Familie nach Deutschland gekommen bist?
Sehr gerne. Ich bin in Kiew geboren, in der Ukraine, Ende 1989 und bin dann 2001, als ich 11 Jahre alt war, mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen. Wir sind sogenannte Kontingentflüchtlinge, das heißt, wir durften herkommen, weil meine Eltern jüdische Wurzeln haben. Wir haben uns dann in Augsburg niedergelassen, beziehungsweise Kontingentflüchtling heißt auch, dass ein bestimmtes Bundesland ein bestimmtes Kontingent jeweils aufnimmt. Und für uns war dann eh so, dass wir nur die Einladung für Bayern hatten. Und weil meine Tante schon bereits in Bayern in Augsburg gewohnt hat, sind wir dann auch nach Bayern. Und dementsprechend bin ich in Augsburg aufgewachsen und war dort zuerst auf einer Hauptschule. Dann haben sie irgendwann einen Test gemacht, Englisch, Deutsch, Mathe, und gesagt, dass ich da angeblich nicht gut genug sei, dass ich irgendwelche Zeiten nicht beherrsche, die man für die 6. Gymnasialklasse schon beherrschen sollte, oder irgendwelche Formeln noch nicht kann, die man eben in der 6. Gymnasialklasse schon können sollte, und haben mich auf die Realschule geschickt. Es war jetzt natürlich kein Test, der irgendwie in dem Sinne jetzt meine Kompetenz wirklich gemessen hat, meine IQ irgendwie gemessen hat, sondern wirklich so Wissen abgefragt hat, wo man ja nicht nur selber was dafür kann, was für Wissen man hat. Und dann habe ich eben meine Realschule gemacht. Ich habe nach der 9. Klasse versucht, aufs Gymnasium zu wechseln. Ich bin dann selbstständig zu einem Gymnasium marschiert in Augsburg, wo ich aufgewachsen bin, und habe mich dem Konrektor vorgestellt. Und habe gefragt, ob ich nach den Sommerferien in die 10. Klasse auf das Gymnasium gehen kann, woraufhin er mich eigentlich nur ausgelacht hat und gesagt hat, dass ich schon auf einem Gymnasium wäre, wenn ich auf ein Gymnasium gehören würde. Ich habe dementsprechend dann meine Realschule fertig gemacht, das Schulbeste, hatte 1,0, außer Sport, da hatte ich eine 3, ich bin sehr unsportlich. Ich finde, diese Geschichten gehören auch dazu, nicht jeder ist sportlich, und das war mein absolutes Hassfach. Und nach dem Abschluss bin ich dann nach München gezogen, alleine, und habe eine Ausbildung gemacht zur Fremdsprachenkorrespondentin und bin nach München gezogen, weil es diese Ausbildung kostenfrei eben nicht in Augsburg gab, sondern nur in München. Und natürlich als Hartz-IV-Kind, meine Eltern leben, seitdem wir in Deutschland sind, von Hartz-IV und waren auch schon in der Ukraine arbeitslos einige Jahre. Als Hartz-IV-Kind kann man sich natürlich die Ausbildung, wenn sie Geld kostet, nicht leisten. Das war dann aber so, dass ich die ersten 2 Jahre, in denen ich diese Ausbildung gemacht habe, nur 200 Euro BAföG bekommen habe, weil sie argumentiert haben, dass sie mir keinen Zuschuss zum Wohnen geben, weil ich ja mit meinen Eltern in Augsburg wohnen bleiben kann und diese Ausbildung auch in Augsburg machen kann, obwohl es die dort eben nicht kostenfrei gibt. Und als ich dann eingeworfen habe, dass das ja nicht geht, dass als Vierkind kann ich mir keine Schulgebühren leisten, dann kam der Satz, dass das für den Gesetzgeber nicht von Bedeutung sei, ob die Ausbildung eben kostet oder nicht. Sie gibt es halt in der Stadt, wo die Eltern wohnen, und dementsprechend gibt es keinen Zuschuss zum Wohnen. Genau, und dann meine zweite Ausbildung war auch direkt in München unter demselben Dach des Fremdspracheninstituts. Dort habe ich dann eine Ausbildung gemacht zur Übersetzerin und Dolmetscherin. Die wurde dann in England als ein Undergraduate Degree anerkannt. Und für diese Ausbildung habe ich dann stolze 600 € BAföG ungefähr bekommen. Davon konnte man natürlich schon viel eher leben und habe nebenbei noch gearbeitet. Und dementsprechend konnte ich dann ein bisschen Geld sparen. Und weil die Ausbildung als ein Bachelor anerkannt wurde in England, konnte ich nach England, habe dort mein Master gemacht in internationaler Politik. Und dachte so, jetzt steht mir die Welt offen und jetzt kann ich tatsächlich durchstarten. Ich wollte unbedingt im politischen Bereich arbeiten und bin ja dann auch nach Berlin gezogen, wie irgendwie alle Leute, die irgendwas in Politik machen wollen. Und wurde sehr schnell auf den Boden der Tatsachen geholt. Wenn du im politischen Bereich einen Job willst, brauchst du ein Netzwerk, du brauchst ein bestimmtes Auftreten, du musst die ganzen Codes beherrschen. Das hatte ich alles überhaupt nicht und habe ganz lange dann erstmal keinen Job finden können. Habe mich dann angefangen, ehrenamtlich zu engagieren und über das Ehrenamt dann irgendwann wirklich meinen ersten Vollzeitjob bekommen und dann irgendwie durch das Ehrenamt und das Arbeiten dann irgendwann ein Netzwerk aufgebaut und dann ging das immer besser und besser mit den Jobs und wie du gesagt hast, mittlerweile arbeite ich bei einer großen Beratung, aber eben nebenbei Netzwerk Chancen gegründet, was wir machen, dazu kommen wir wahrscheinlich später noch, aber ich glaube, so viel kann man ja schon sagen, dass wir für sozialen Aufstieg kämpfen und das alles habe ich gegründet nebenberuflich, weil ich eben gemerkt habe, es ist unglaublich schwer. Ich hatte es so unfassbar schwer, diesen Aufstieg zu schaffen, überhaupt irgendeinen Job zu bekommen, überhaupt zu studieren. Ich hatte keinen Cent Auslands-BAföG bekommen. Es war alles mit sehr großem Kampf verbunden, und sehr oft das Gefühl, warum mache ich das, wenn ich so wenig Unterstützung bekomme vom Staat? Und deshalb gesagt, das muss sich auf jeden Fall was ändern und Netzwerk Chancen gegründet.
Ich würde gerne genau auf diese Gefühlslage eingehen. Jetzt erzählst du die Geschichte natürlich sehr reflektiert, gefühlt auch mit einem kleinen Schmunzeln. Aber wie ging es dir damals dabei? Und vor allem auch, wo hast du die Kraft hergenommen, die Motivation, trotzdem weiterzumachen, dich trotzdem dafür einzusetzen, dass du entsprechend diese Chancen bekommst?
Ich wollte es unbedingt rausschaffen aus Augsburg, bin ich sehr ehrlich. Ich bin, glaube ich, so ein Großstadtmensch und ich bin am Rande von Augsburg aufgewachsen. Meine Eltern wohnen immer noch in der Wohnung, wo ich aufgewachsen bin. Das ist so ein Gebiet, wo eigentlich nichts los ist. Das ist so eine Art Ghetto. Da ist so eine Bundesstraße und links wohnen dann die Menschen, die aus der Sowjetunion kommen und rechts die Menschen, die aus der Türkei stammen. Und das ist sehr, sehr trist und irgendwie habe ich da natürlich für alle Fernsehen geguckt und irgendwie gesehen, dass es noch so viel mehr irgendwie auf der Welt gibt und dementsprechend mir immer gesagt, ich möchte das so unbedingt rausschaffen und dann so einen Schritt nach dem anderen gemacht. Also erstmal gesagt, okay, was ist denn so das Naheliegendste hier in Augsburg? Okay, München, das liegt irgendwie so 50 Kilometer entfernt, kann man mal machen. Wurde natürlich auch ein bisschen eines Besseren belehrt, denn wenn man in Augsburg aufwächst, denkt man, München ist so die große Weltstadt. Und dann, als ich da 4 Jahre lang gewohnt habe, musste ich doch feststellen, das ist doch auch ehrlicherweise ziemlich provinziell, gerade im Vergleich zu Berlin. Aber es war immer so ein Wunsch, rauszukommen und irgendwas zu machen, was zu mir passt und glücklich zu sein. So ganz, ganz plakativ, aber auch irgendwie einfach gesagt. Und ich war weder in Augsburg noch in München wirklich glücklich. Ich konnte nicht wirklich das machen, was mir Spaß macht und auch nicht meine Kompetenzen einsetzen. Und ich glaube, das hat mir dann auch so die Kraft gegeben, tatsächlich zu sagen, ich mache immer weiter, ich bleibe nicht in München, ich mache dieses Studium in England und ich war dann so verliebt in Berlin. Ich hatte damals auch einen Freund hier und wollte natürlich unbedingt in Berlin leben. Also musste ich dann versuchen, dort einen Job zu bekommen. Und das war immer so ein Schritt nach dem anderen. Und dann, als ich auf meinen ersten Job hatte, dann gesagt, okay, aber ich will eigentlich mehr und habe mich auch viel ausprobiert.
Ja, also dafür erstmal wirklich großen Respekt. Du sagst es auch, Kraft, also du hattest die Kraft und du hattest auch quasi ein Ziel. Also und wenn es nur ist, aus Augsburg rauszukommen, aber du hattest ja auch die Ambition, dass du ja, dass du unbedingt etwas machen willst, etwas erreichen willst. Und da stellt sich mir auch die Frage, also als du jetzt von deiner Schulzeit auch damals berichtet hast und wo die Lehrer dir schon sagen, naja, wenn du auf auf dem Gymnasium willst, dann würdest du schon sehen, ob du es ja dahin schaffst oder du wärst hier. Und da stellt sich mir die Frage, auch wenn man jetzt zurückblickend auf die letzten Jahre schaut und wir dann gleich über dein tolles Engagement im Bereich Netzwerk Chancen eben sprechen, was würdest du sagen, warum hat das damals schon in dieser Kindheit, warum fängt das da schon so an mit dieser sozialen Ungerechtigkeit? Ich meine, wie viel Einblick hatten die Lehrer in dein Leben quasi auch, dass sie sagen, nein, Natalia, du kommst nicht auf ein Gymnasium, weil letztendlich kommst du auf eins, wenn die Leistungen stimmen und die haben bei dir gestimmt.
Also ich glaube, das ist der ausschlaggebende Punkt, Lisa. Es ist oft so, dass es nicht um Leistung geht, wenn man entscheidet, ob ein Kind aufs Gymnasium geht, auf die Realschule oder eben auf die Hauptschule, die es zum Glück noch in wenigen Bundesländern gibt, aber in Bayern ja immer noch, auch wenn sie es Mittelschule heißt. Es hat oft ganz andere Gründe. Dazu gibt es diverse Studien. Es gibt eine, die herausgefunden hat, dass ein AkademikerInnenkind bei gleicher Leistung, gleicher Begabung, das muss man sich wirklich vor Augen führen, eine vierfach oder fast vierfach höhere Chance hat auf eine Gymnasialempfehlung als ein Nicht-AkademikerInnenkind. Und das nochmal bei gleicher Leistung, gleicher Begabung. Es sind zwei Kinder, die eigentlich gleich viel können, aber die Chance von einem AkademikerInnenkind ist viermal so hoch. Ich glaube, das hat unterschiedlichste Gründe, dass vielleicht ein Kind, das aus einer Nicht-Akademikerin-Familie kommt, das nicht so gut abrufen kann, sich vielleicht nicht so eloquent ausdrückt. Natürlich spielt auch eine Rolle, wie die Eltern sich zeigen, wie sie vielleicht auf die LehrerInnen wirken. Dann aber natürlich auch die Eltern, die vielleicht eben oft sagen, wir können dir nicht helfen, wenn du aufs Gymnasium gehst, wir kennen das selber nicht. Also das hat auf jeden Fall sehr viele Gründe und natürlich fängt diese Ungleichheit schon früher an, also allein schon bei der frühkindlichen Förderung. Wir haben viel zu wenig Plätze, wir haben einen unglaublichen ErzieherInnenmangel. Und das ist schon super, super lange bekannt und trotzdem wird viel zu wenig gemacht, um diesen Beruf ErzieherInnen wirklich attraktiv zu machen. Wir brauchen wesentlich mehr kostenfreie Kita-Plätze, anstatt Eltern davon künstlich abzuhalten, ihre Kinder in die Kitas zu geben. Es ist ja unglaublich schwer, zum Beispiel in Berlin einen Kita-Platz zu finden. Und wenn du vielleicht eh arbeitslos bist und weißt, du bist eh zu Hause, denkst du dir auch, bevor ich da irgendwie Ewigkeiten mich totsuche, behalte ich das Kind zu Hause. Dabei könnte vielleicht das Kind eben in der Kita ganz neue Pulse bekommen und ganz anders gefördert werden. Also ich glaube, da ist noch wahnsinnig viel zu tun. Und was wirklich, wirklich fehlt, ist individuelle Förderung, sowohl an Grundschulen als auch an weiterführenden Schulen, dass man sich flächendeckend überall die Kinder individuell anguckt, wirklich schaut, was kann das Kind gut? Was sind die Talente des Kindes? Was sind die Potenziale? Wie können wir daran arbeiten? Es wird sehr oft einfach in Schubladen gedacht und das war eben in meinem Fall ja auch so. Das Mädel hat eine Realschulempfehlung bekommen, das wird seinen Grund haben. Ich bin mir sehr sicher, dass dieser Konrektor, der es mir damals eben gesagt hat, dass er es auch nicht böse gemeint hat, denke ich, sondern der wurde so sozialisiert und in seinem Kopf war das eben so, wenn das Mädel auf die Realschule geschickt wurde, wird es schon noch einen Grund haben und sie wird sich eh schwer tun.
Hast du das damals schon als großflächige Diskriminierung wahrgenommen oder hattest du das Gefühl, du bist die Einzige auf hoher, großer Flur, die da entsprechend nicht weiterkommen kann?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich war wahrscheinlich nicht ganz so reflektiert, dass ich das jetzt als ein großes gesellschaftliches Problem gesehen habe. Ich habe eher gesehen, dass ich Freunde habe, die deutsche Rechtschreibung viel schlechter beherrschen als ich, obwohl sie keinen Migrationshintergrund hatten, die viel schlechter in Englisch und Mathe waren als ich, aber auf dem Gymnasium waren. Gegebenermaßen jetzt nicht EinzelschülerInnen, aber es war irgendwie so, okay, die werden Abi machen und die werden natürlich studieren und warum darf ich das nicht? Also es ging so nicht in meinen Kopf rein, das war so eine Ungerechtigkeit. Und wenn es eine Sache gab, die meine Eltern oder ja auf jeden Fall meine Eltern und mein Vater auch insbesondere, mir mitgegeben haben, dann auf jeden Fall so ein Gerechtigkeitssinn. Und das ist etwas, was mich auf jeden Fall begleitet. Das ist einfach unglaublich ungerecht.
Ja, und dieser Gerechtigkeitssinn hat dich ja auch dazu gebracht, quasi nebenberuflich, das finde ich, muss man auch nochmal betonen, du bist ja in deiner Unternehmensberatung oder in der Unternehmensberatung, nicht deiner, ja auch noch tätig und machst nebenberuflich eben noch dieses wahnsinnig tolle Engagement mit eben Netzwerkchancen. Und da wollen wir jetzt auch direkt mal drauf eingehen, denn das ist ja das Wichtige. Du hast dieses Netzwerk gegründet und ihr setzt euch natürlich für alle Themen rund um soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit etc. ein. Und wenn man sich euer Netzwerk mal anschaut, dann sieht man, ihr arbeitet da mit ganz vielen Leuten auch zusammen, mit Mentoren und eben dem Netzwerk, ne? Also das sagt ja auch der Name schon. Wie genau seid ihr quasi aufgebaut? Also wie funktioniert euer Netzwerk und wo setzt ihr euch überall ein? Also fängt das quasi schon bei Bildungs- und Chancengleichheit an oder wo setzt ihr quasi an?
Wir versuchen auf jeden Fall auch systemisch etwas zu verändern. Das heißt, wir machen auch Lobbyarbeit dafür, dass auch im Bereich Bildungspolitik sich Sachen verändern. Das ist aber tatsächlich ein kleinerer Arm von uns. Unser größtes Programm ist Netzwerk Chancen Aufsteiger. Das ist ein ideelles Förderprogramm für soziale AufsteigerInnen, für junge Erwachsene. Das ist ganz wichtig dabei. Es fängt bei uns an mit 18 und hört derzeit auf mit 39. Im Schnitt sind unsere Mitglieder 28. Also es ist wirklich, es geht nicht um Kinder und nicht um Jugendliche. Das muss ich auf jeden Fall betonen, weil ganz oft, wenn ich das erzähle, Förderprogramm für soziale AufsteigerInnen, hat man aus irgendeinem Grund sofort Jugendliche im Kopf, das Bild. Und das ist bei uns wirklich nicht der Fall. Gleichzeitig, ich werde auch gleich dazu was sagen, was wir genau anbieten, aber mir ist wichtig zu sagen, natürlich muss man Kinder und Jugendliche fördern. Und da gibt es sehr viele tolle Organisationen, die das machen. Es kann auch noch mehr geben. Aber unser Anliegen, nachdem wir uns das angeschaut haben, war zu sagen, es gibt nichts, wenn junge soziale Aufsteiger erwachsen werden. Und da wollten wir eben diese Lücke füllen und deshalb eben dieses Programm ins Leben gerufen. Wir unterstützen derzeit komplett kostenfrei für die Mitglieder 1500 junge Menschen. Die melden sich an und wenn sie einigermaßen sinnvolle Sachen bei der Anmeldung angeben, das dauert doch maximal 5 Minuten, sind sie auf jeden Fall dabei. Wir unterstützen sie super individuell. Das heißt, es ist alles kann, nichts muss. Es ist ein Baukassensystem. Das heißt, sie suchen sich aus, was sie gerade brauchen. Wir bieten unterschiedlichste Einzelcoachings an, also systemisches Coaching, wo Sie herausfinden können, wo sind Sie gut drin, wo haben Sie vielleicht Ihre Potenziale, was möchten Sie überhaupt erleben, was ist Ihr Warum, was ist Ihr Wie. Wir bieten Workshops an zu Themen wie Rhetorik, Mindset, Networking, also durchaus auch so einige Hard Skills vielleicht auch, aber auch Soft Skills. Wir bieten Mentoring an, wie du schon gesagt hast. Das ist aber auch so, nur die, die sagen, ich brauche jetzt einen Mentorin oder einen Mentor. Wir nennen das auch Tandem-Partnerschaft, weil wir möchten, dass sich unsere Mitglieder und die Mentorinnen auf Augenhöhe begegnen, deshalb Tandems. Wir bieten auch Jobs an über unsere UnternehmenspartnerInnen. Also da arbeiten wir mit einer Reihe von Unternehmen zusammen, die bereits schon als eine der ersten, muss man sagen, in Deutschland so weit sind, dass sie soziale Herkunft als Diversity-Dimension ansehen und tatsächlich aktiv sich darum bemühen möchten, sozial divers zu werden, also divers zu werden, wenn es um soziale Herkunft kommt oder geht. Und das ist so sehr divers tatsächlich, was wir anbieten. Und die Mitglieder suchen einfach aus, was sie gerade möchten, melden sich da dafür an oder je nachdem, wie begrenzt das Angebot ist, zum Beispiel an Einzelcoachings, desto eher kann es sein, dass sie sich nochmal extra bewerben müssen, um an Einzelcoachings mit einer kurzen Begründung. Aber es ist ein sehr, sehr frei gestaltbares Programm und was ich sehr schön finde, dass viele mittlerweile auch sehr viel so Peer-to-Peer-Unterstützung bieten. Also wir haben bei uns Leute, die auch sehr erfolgreich bei Unternehmensberatungen arbeiten oder die in welchen Konzernen sehr erfolgreich sind und sie unterstützen dann eben dementsprechend auch gerne ein bisschen jüngere Mitglieder und geben ihnen auch Tipps und das ist natürlich auch sehr schön.
Mega, mega cool. Ich frage mich jetzt, worauf achtet ihr bei den AufsteigerInnen? Also, dass man Menschen nicht unbedingt nach Noten bewerten sollte eigentlich, wissen wir hoffentlich, was ist euer System? Also, wie guckt ihr oder bewertet ihr, ob ein Mensch sich für das Programm eignen könnte?
Ich glaube, so unterteilen wir die Menschen nicht nach, es ist kein Elite-Programm. Man muss bei uns weder Noten einreichen, noch Referenz schreiben oder Motivation schreiben. Wir fragen kurz in 2 Sätzen die Motivation ab. Es ist wirklich so, uns geht es nur darum, dass es Menschen sind, die entweder aus nicht-akademischen muslimischen oder finanzschwachen Familie kommen. Das müssen sie einfach per Dropdown Ja oder Nein abstimmen. Und wenn sie eben beide Fragen mit Nein beantworten, also weder aus einer finanzschwachen noch aus einer nicht-akademischen Familie kommen, dann können wir sie leider nicht aufnehmen. Das heißt, das muss gegeben sein, entweder nicht-akademische oder finanzschwache Herkunft. Dann müssen sie zwischen 18 und 39 sein. Und bei der Motivation muss ein bisschen mehr stehen als ein Strich. Also das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen, dass Leute das schon wirklich sich sehr, sehr einfach machen. Also ich glaube, so ein bisschen zwei Sätze schreiben sollte man schon können. Ansonsten ist es, glaube ich, schwierig bei uns. Aber das war es auch schon. Es gibt mehr als genug Programme, wo es für Elite und sonst was geht. Das ist überhaupt nicht unser Ansatz. Das war mir auch sehr wichtig, dass es sehr niedrigschwellig ist. Weil natürlich, wie ich schon gesagt habe, haben wir Mitglieder, die sehr erfolgreich sind. Wir haben aber auch Leute, die mit 30 versuchen, ihr Abi nachzuholen. Und mir war wichtig, auch solche jungen Menschen nicht abzuschrecken. Und es geht wirklich darum, ein Netzwerk zu schaffen, was auch einander unterstützt. Und das ist wirklich sehr spannend zu sehen, dass auch Menschen, obwohl sie auch irgendwo ganz unterschiedlich in ihrem Leben stehen, also ganz unterschiedliche Stationen gerade haben, trotzdem sehr viel gemeinsam haben durch ihre soziale Herkunft. Das heißt, es ist auf keinen Fall als eine Auswahl oder Auslese in dem Sinne zu verstehen, sondern wir sind halt alle willkommen, die die Kriterien erfüllen. Man muss es auch nicht nachweisen, wobei ich auch noch nie erlebt habe, dass jetzt jemand ernsthaft, der, weiß ich nicht, aus einer reichen Familie kommt, da ernsthaft ankreuzen würde, dass er aus einer finanzschwachen Familie kommt. Das wäre schon sehr böswillig und ich glaube schon, irgendwann das Gute im Menschen.
Ja, das ist immer gut, vor allem bei diesem Thema. Wenn die Personen und die Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet und die ihr unterstützt auf ihrem Weg zu euch kommen, habt ihr das Gefühl oder hast du das Gefühl, die stehen alle irgendwie vor den gleichen Herausforderungen? Also zieht sich das irgendwie durch wie so ein roter Faden, das ist immer bis hierhin und da geht's nicht weiter? Oder ist das auch bunt gemischt, quasi die Probleme, vor denen sie stehen? Oder wie ist da so dein Eindruck, vor allem hier in Deutschland?
Generell sind die Herausforderungen im Grundsatz sehr ähnlich. Dass soziale AussteigerInnen oft nicht das Selbstbewusstsein haben, weil ihnen so wahnsinnig oft Nein gesagt wurde, weil man ihnen schon oft auf ihrem Weg angeredet hat, dass sie nicht gut genug sind. Dann ist es natürlich oft auch so, dass die Lebensläufe nicht geradlinig sind. Also dass man nicht sofort irgendwie auf dem Gimmi war, dann den perfekten Studiengang hatte, weil die Eltern vielleicht einem da auch ein bisschen helfen konnten. Und dann vielleicht noch die perfekten Praktika dazu hatte und das alles eben so perfekt dann zusammenpasst und im besten Fall noch Auslandsaufenthalt und so weiter. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, die viele haben, dass sie zuerst mal etwas gemacht haben, irgendeine Ausbildung, die aber vielleicht nicht wirklich gepasst hat, weil sie es aber einfach nicht besser wussten und weil wir keine gute Berufsberatung haben. Das ist übrigens auch noch so ein Punkt, für den wir uns politisch einsetzen. Eine ordentliche Berufsberatung, die diagnostisch ist, wissenschaftlich fundiert und sich wirklich jeden Menschen, jeden jungen Menschen anguckt und wirklich schaut, wo sind die Interessen, wo sind die Stärken, welche Jobs die es auch in 10 Jahren noch geben wird, würden passen. Ich hatte auch mal von jemandem gehört, der hat diesen Test gemacht und bei ihm kam Tankwart raus als Ausbildungsberuf zu einer Zeit, dass es diesen Ausbildungsberuf einfach nicht mehr gegeben hat. Also das sind Sachen, die sind sehr absurd und dagegen setzen wir uns auch ein. Oder eben dafür, dass sich das verändert, besser gesagt. Das sind aber auf jeden Fall eben das Thema fehlendes Selbstbewusstsein und fehlendes Netzwerk und ungerader Lebenslauf sind gerade auf jeden Fall die Herausforderungen, die meisten haben. Ansonsten gibt es natürlich Unterschiede. Also jemand, der irgendwie 20 ist und vielleicht gerade sein Abi gemacht hat, beschäftigt sich eher damit, okay, was soll ich studieren? Oder wenn ich schon studiere, ist das der richtige Studiengang für mich oder die richtige Ausbildung für mich? Habe ich die richtige Wahl getroffen? Was sollte ich jetzt schon machen im Studium oder in der Ausbildung, um meine Karrierechancen später zu verbessern? Wie netzwerke ich? Wie finde ich das richtige Praktikum? Jemand, der vielleicht schon 35 ist und schon ein paar Jahre Berufserfahrung hat, der vielleicht schon Kinder hat. Für solche Menschen gibt es natürlich nochmal andere Herausforderungen. Wie komme ich überhaupt voran? Wie mache ich Karriere tatsächlich? Und dazu versuchen wir auch was anzubieten, denn es ist ja auch so, dass man natürlich auch im Arbeitsleben benachteiligt wird, wenn man aus einer unteren sozialen Schicht kommt, wenn man irgendwie die kulturellen Codes nicht beherrscht, ganz andere Hobbys hat als die Leute, die Unternehmen führen, dementsprechend auch kein so tolles Netzwerk vielleicht im Unternehmen. Und da unterstützen wir natürlich auch.
Ich würde gerne durch dich noch ein bisschen mehr über das Thema Diversität lernen. Also wir haben das Thema immer wieder natürlich im Podcast. Da sind wir schon froh, wenn die Menschen wissen, es gibt verschiedene Geschlechter, da gibt es auch verschiedene Ethnien. Jetzt haben wir das Thema soziale Diversität. Was macht das aus? Also sind das vor allem Menschen mit einem Migrationshintergrund oder andere Themen? Kannst du da mehr zu erzählen?
Soziale Diversität bedeutet, dass man auf verschiedenen Ebenen oder besser gesagt eigentlich auf allen Ebenen im Unternehmen Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten beschäftigt. Das heißt, es ist nicht so, dass vorrangig Menschen, die auf unteren Ebenen sind, aus einer unteren sozialen Schicht kommen und da oben hauptsächlich Menschen sind, die privilegiert aufgewachsen sind, sondern im besten Fall sollte es durchmischt sein. Dazu gibt es auch Studien, dass derzeit, wenn man sich die CEOs der 100 größten Unternehmen in Deutschland anguckt, also DAX und MDAX, 80% der CEOs aus einer privilegierten Familie kommen. Das heißt, dass sie entweder aus der Oberschicht oder aus der oberen Mittelschicht kommen. Und ich glaube, das zeigt, dass es da auf jeden Fall nicht allein um Fähigkeiten geht, sondern auch sehr wohl um soziale Herkunft. Denn wir haben sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, die alles andere als privilegiert aufwachsen und eben nie diese Möglichkeit erhalten würden, DAX-CEO zu werden. Gleichzeitig ist eben natürlich wichtig zu sagen, Migrationshintergrund und soziale Herkunft ist keinesfalls das Gleiche. Man kann Migrationshintergrund haben und privilegiert aufgewachsen sein, weil die Eltern vielleicht einen guten Job haben und auch studiert haben. Und genauso kann man Thomas Müller heißen, irgendwo in Berlin-Marzahn aufgewachsen sein, bei einer alleinerziehenden Mama, die von Hartz IV lebt. Und dann ist man trotzdem alles andere privilegiert, obwohl man ein weißer deutscher Cis-Mann ist. Und ich glaube, das ist etwas, was noch ankommen muss, was viele nicht sehen wollen, aber natürlich auch nicht sehen können. Denn wenn ich so ein buntes Bild haben möchte, um auf meiner Homepage zu zeigen, wie divers man ist, ist es schwierig, diese soziale Herkunft darzustellen, weil du sie auf einem Bild auf jeden Fall nicht sehen kannst. Und das ist ein Punkt, an dem wir auf jeden Fall arbeiten, wo wir auch Unternehmen dazu beraten, versuchen, ihnen auch zu erklären, warum das einerseits wichtig ist, auch im Bereich Herkunft oder soziale Herkunft divers zu werden, andererseits aber auch, wie sie dahin kommen, also wie sie wirklich was im Recruiting ändern müssen, im Onboarding, in der Personalentwicklung, um wirklich dafür zu sorgen, dass sie einerseits Menschen für sich gewinnen, die aus unteren sozialen Schichten kommen, und andererseits diese aber auch entwickeln und ihnen die Möglichkeiten bieten können.
Zum Abschluss würde ich gerne, weil wir ja New Work Stories sind, vielleicht von dir ein, zwei Geschichten hören, motivierende Geschichten aus dem Netzwerk Chancen, um vielleicht, wo du erzählen kannst, welche es geschafft haben, durch eure Hilfe entsprechend aus dem benachteiligten Background es zu schaffen, Bereiche, wo sie hin wollten. Hast du da was zuerst erzählen kannst?
Ach, wir haben schon auf jeden Fall einige Leute in Jobs gebracht und das freut mich natürlich sehr. Wir haben ein Mitglied, das bei einem Event von uns war, was wir bei einem Unternehmenspartner veranstaltet haben. Und tatsächlich wurde dann eingestellt und arbeitet mittlerweile schon seit über einem Jahr bei dem Unternehmen. Und das Interessante daran ist, dass ihm gesagt wurde von der Recruiterin damals, als er das Angebot bekommen hat, dort zu arbeiten, hätte er sich kalt beworben, also einfach nur sein CV eingeschickt, hätte sie nicht eingeladen, weil eben nicht die richtigen Keywords drin waren und das generell nicht so ungefähr der CV war, den sie eigentlich suchen offiziell, so, oder das, was sie sich eigentlich vornehmen, wie so ein CV aussehen sollte, der für sie wirklich gut passt. Und aber er hat überzeugt, weil sie sich persönlich kennengelernt haben. Und das ist eben der Punkt. Es werden nun mal sehr, sehr viele Jobs bei Vitamin B vergeben. Der persönliche Kontakt ist super wichtig. Und deshalb ist es auch so, dass wir unbedingt versuchen, unsere UnternehmenspartnerInnen mit unseren Mitgliedern in direkten Kontakt zu bringen, damit genau solche schönen Geschichten entstehen. Und eine andere Geschichte, die ich sehr schön finde, wir haben noch ein Bewerbungszentrum, wo wir unsere Mitglieder coachen, wenn sie einen Job wechseln möchten. Und da war neulich ein Mitglied, sie hat eine Bäckereifachlehre gemacht und hat sich irgendwie dafür geschämt, weil sie eben danach erst studiert hat und jetzt eben tatsächlich nach ihrem Studium in diese neue Branche einsteigen möchte, die eben nichts mit dem Bäckereihandwerk zu tun hat. Und das fand ich ganz toll. Also erstens hast du den Job bekommen durch unser Coaching und unsere Vorbereitung. Aber zweitens, was ich glaube ich sehr schön dran war, dass die Coachin mit ihr sehr gut herausgearbeitet hat, was eigentlich alles für Stärken sie dadurch hat und Fähigkeiten, die man sich erworben hat, wenn man so eine krasse, harte Lehre macht. Ganz ehrlich, irgendwie um 3 Uhr morgens aufstehen, um irgendwie um 4 da zu sein und die Brötchen aufzubacken, das ist total hart. Also ich könnte es nicht, ganz ehrlich. Und natürlich, es klingt vielleicht weniger glamourös als jetzt, ich bin Unternehmensberaterin, Aber es ist etwas, was man total bewundern kann, wo man auch wahnsinnig viel lernt. Und daran arbeiten wir mit unseren Mitgliedern, dass sie wirklich verstehen, ihnen steckt sehr viel. Das kann man nur alles begründen. Und dann klappt auch sehr viel, wenn sie eben gut darstellen und erklären können, was sie eigentlich alles geschafft haben und was für Talente und Fähigkeiten sie mitbringen.
Mega nice. Ich habe noch eine letzte mini kleine Frage, weil du von Vitamin B gesprochen hast. Steht das bei euch für Bildung, Bewerbungszentrum oder noch irgendwas anderes?
Naja, steht natürlich schon für Networking, wie auch wahrscheinlich in ganz Deutschland, wenn man von Vitamin B spricht, außer irgendwie in der Apotheke oder in der Drogerie, wo man sich sonst irgendwelche Vitamine abholt, steht bei uns Vitamin B tatsächlich für Beziehungen und eben dafür, dass man über Beziehungen im Leben vorankommt.
Ja. Das ist ein super Abschlusswort. Liebe Natalia, vielen, vielen Dank auch für dein tolles Engagement und dass du dir die Zeit genommen hast, für uns darüber zu sprechen. Wir werden auf jeden Fall alles rund um euer Netzwerk Chancen bei uns verlinken in den Shownotes etc. Und wenn ihr, liebe Zuhörer oder Zuhörerinnen, auch Hilfe braucht, dann könnt ihr euch sowieso jederzeit an uns auch wenden, an stories@new-work.se. Oder eben direkt bei Netzwerkchancen. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Natalia. Und ja, mach weiter so.
Ganz lieben Dank, hat Spaß gemacht.